Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei uns. Und heute geht es einerseits nochmal um das große Thema künstliche Intelligenz, denn die Auswirkungen werden einfach immer größer auf unser tägliches Leben, aber auch auf unsere Arbeit, natürlich allen voran. Und das Angebot wird auch größer. Zuletzt gab es ja vor allem große Schlagzeilen um DeepSeek, der KI-App aus China. Heute haben wir aber jemanden zu Gast, der für einen großen US-Player in diesem Bereich arbeitet.
Ja, Agnes Heftberger, sie ist die neue Deutschlandchefin von Microsoft hier, also seit gut einem Jahr, fast einem Jahr. Und sie war früher in Asien viel unterwegs, 20 Jahre bei IBM. Und ihr Schritt war von Singapur nach Deutschland. War total spannend, mal zu fragen, wie groß der Schock war, der Kulturschock.
Der Kulturschock zurück nach Deutschland. Sie selber ist gebürtig aus Österreich, aber da ist dann ja nicht mehr ganz so viel Unterschied. Aber das Mentalitätsthema ist tatsächlich eines, was ich persönlich auch immer häufiger höre, muss ich sagen, bei allem, was wir an Sachverstand haben, was Entwicklungen angeht, was Robotik angeht, was die Ingenieurskunst angeht, kristallisiert sich doch immer mehr heraus, dass es am Ende das Mindset ist und das mutiger sein für den zukünftigen Erfolg womöglich.
Genau, anpacken, machen, einfach machen. Das ist ja bei so vielen keine Floskel, sondern eigentlich die Überschrift schlechthin. Nicht lange reden, sondern machen. Und das hört man auch raus, eigentlich ist bei ihr dann auch immer und häufig bei den US-Unternehmen das Glas halb voll immer. Und manchmal habe ich das Gefühl, bei unseren Unternehmern ist dann häufig doch Glas eher halb leer. Und es wird natürlich viel geschimpft und auch zu Recht. Aber ich finde dann so eine Ansicht und so eine Herangehensweise doch ein bisschen besser und positiver.
Tja, und wo bei uns die Potenziale und Chancen liegen, insgesamt aber auch klar im Bereich der künstlichen Intelligenz und was da alles so möglich ist. Spannendes Stichwort ist da vor allem der KI-Agent. Das hört ihr alles jetzt. Viel Spaß und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war Ihr erstes Handy?
Ein Sachem in so einem schönen Blau, Himmelblau.
Oh, das hatten wir noch nicht.
Die Marke kenne ich nicht.
Ach, das war damals, glaube ich, Top 5 in Deutschland, französische Marke.
Oh, interessant. Welche App ist am häufigsten in Gebrauch?
Copilot, ganz eindeutig. Täglicher Saver, auch bei schwierigen Fragen von meinen Kindern.
Welche technologische Superkraft hätten Sie gerne?
Ich bin ja so ein bisschen Global Citizen und ich glaube, überall gleichzeitig sein zu können und auch bei zig Debatten gleichzeitig mitzudebattieren, das wäre wunderbar.
Und wer ist aus Ihrer Sicht der vielleicht wichtigste technologische Tech-Denker, Tech-Denkerin zurzeit?
Ich habe ja vor kurzem eine aktive Entscheidung getroffen, zu Microsoft zu kommen und ganz großer Einfluss und Influencer da war tatsächlich Satya Nadella, auch wenn es jetzt so ein bisschen platt klingt, ne?
Ja, kann man doch gut sagen. Und woran denken Sie als erstes beim Wort Digitalisierung?
Noch viel zu tun.
Das kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen. Und jetzt ist das Stichwort Microsoft schon gefallen. Wir freuen uns sehr extra nach Köln gekommen. Sehr schön. Agnes Heftberger, die Deutschland-Chefin von Microsoft. Herzlich willkommen bei uns.
Dankeschön.
Hallo, hallo.
Hallo.
Ich stelle Sie einmal noch ganz kurz vor. Sie haben an der WU unter anderem studiert und haben auch eine lange Karriere bei IBM gemacht. Da waren Sie sehr lange unterwegs, also über 12 Jahre, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder noch länger, ne?
Ja, 23.
23, ja, das waren mehrere Stationen. Das sieht man dann bei LinkedIn, ist das in einzelnen Fächern aufgeteilt. Aber das Hauptthema natürlich heute ist Ihr aktueller Job, die Digitalisierung in Deutschland und natürlich, was Microsoft da mit womöglich zu tun hat. Seit April 24 eben die Deutschlandchefin von Microsoft. Und dann gab es ja auch schon ein paar spannende Verkündigungen in der Zeit.
Ja, ich würde trotzdem mal nochmal von hinten anfangen. Von Singapur vorne nach Deutschland, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Wie war der Schwung? Stelle ich mir auch schwierig vor.
Nochmal sagen, was genau in Singapur gemacht und wie kam es dann?
Vor allen Dingen, wenn man die Stadt so, ich war noch nicht da, meine Tochter hat mir berichtet, wie schön das da ist und wie sauber.
Ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Also das muss ich gleich mal vorneweg stellen. Ich habe einen Teil des Asiengeschäftes von IBM geleitet. Und dann kam irgendwie so diese Möglichkeit, eben Microsoft Deutschland zu machen. Und ich bin Europäerin im Herzen, ich bin zwar Österreicherin, aber war natürlich vorher schon in Deutschland. Und ich glaube, ich habe immer auf dieses Land geschaut mit den Augen, wie viel Potenzial es hier gibt. Mhm. Ne? Und wenn man dann überlegt, wer ist eigentlich in der Lage und in der Position, dieses Potenzial auch tatsächlich mitzuheben, dann ist da Microsoft schon, denke ich, auf jeden Fall in Verantwortung. Und diese Verantwortung zu übernehmen und mit dem Team gemeinsam anzugehen, das war eigentlich so der Hauptgrund. Und Singapur ist beeindruckend. Ich liebe Asien, habe auch das zweite Mal schon dort gelebt und da gibt's viel, von dem wir lernen können. Mhm. Aber ich muss auch sagen, auch in den Jahren in Singapur wurde ich immer wieder von Kunden, damals halt aus IBM-Sicht, aber in Indonesien, in Vietnam, in Australien, in Neuseeland, in Korea gefragt, wie macht denn Deutschland das?
Mhm. Aber Sie arbeiten da jetzt gerne, nehme ich an, sonst wären Sie nicht da und stehen da auch zu allem. Von daher bin ich gespannt auf Ihre Antwort. Man könnte ja auch sagen, ist ja aber auch ein bisschen traurig, dass man dann zu einem amerikanischen Unternehmen muss, wenn man sagt, wie kriege ich denn hier die Digitalisierung in Deutschland voran? Könnte ich mal sagen, warum kriegen wir das nicht aus Deutschland hin? Also es ist ja nicht schlecht, aber trotzdem, weil Sie das gerade jetzt extra so angesprochen haben, Microsoft ist in der Verantwortung, könnte man ja auch sagen, aber wäre nicht eigentlich eine Telekom in der Verantwortung oder eine SAP oder wie auch immer?
Ich glaube, man muss natürlich auch darüber sagen, dazu sagen, wie bin ich denn eigentlich sozialisiert aus einer ökonomischen und aus einer Tech-Perspektive? Ich glaube an Ökosysteme, das ist mal ein fundamentaler Glaubensgrundsatz vorneweg und natürlich glaube ich auch an globales Wachstum. Ne? Also ich bin wiederum Österreicherin, kleines Land, kleiner Markt, da muss man früh anfangen, global auch für sich selber zu denken und von daher ist mir dieser Gedanke so irgendwie, dass in einzelnen Parzellen zu sehen und zu sagen, jedes Land ist für sich selber verantwortlich und da Ökosysteme, die über Ländergrenzen gehen, die werden sehr befremdet. Also der Gedanke kommt mir gar nicht. Ne? Ich glaube, dass Microsoft einfach von einer Innovationsperspektive mit diesem Drang immer, ich nenne das immer on the edge, mit dabei zu sein, viel beizutragen hat. Wir sind seit über 40 Jahren hier in Deutschland. Wir haben eine große, große Gruppe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier und daher für mich ganz klar, wir haben Verantwortung, das hier mitzugestalten.
Ja, ich wollte noch mal kurz nach Asien gucken, weil das immer wieder ein Thema ist. Wir Deutschen machen ja gerne, zurzeit ist es ja ganz besonders schlimm, auch Deindustrialisierung, alles läuft den Bach runter und wir sterben alle so ungefähr. Ne? Hat man das Gefühl. Wir hören so ab und zu von Sascha Pallenberg, der in Taiwan sitzt. Die Taiwanesen lieben die Deutschen immer noch und fragen sich manchmal, na klar, was ist denn bei euch los? Wie sehen Sie das so? Sie haben ja bestimmt noch Kontakt nach Asien und ist so lange ist es auch noch nicht her. Wie sieht man das im Ausland?
Ich glaube, dass da manchmal einfach so dieser Blick drauf ist, tatsächlich, also was kann man lernen von Deutschland, wie ich schon gesagt habe, aber auch so ein bisschen das Unverständnis, warum geht's denn nicht schneller hier in Deutschland? Mhm. Ich glaube, das ist ja auch das, was aus meiner Sicht den asiatischen Raum und vor allem den südostasiatischen Raum auszeichnet, so diese Ambition, richtig schnell zu sein. Ne? Also nicht nur zu skalieren, aber auch wirklich schnell zu skalieren. Und ich glaube, das ist so immer diese Kernfrage, die ich aus von der anderen Seite sozusagen aus Asien dann manchmal gestellt kriege, warum ist es denn so langsam hier in Deutschland? Die Ausgangsbasis ist ja, da kann sich ja jeder die Daten anschauen, recht gut hier. Ne? Wir haben eine tolle Ausbildung, wir haben lange Historie an Ökosystemen beispielsweise. Ne? Wenn wir auch schauen, im Mittelstand haben wir so viele Erfolgsgeschichten. Und da, glaube ich, ist so manchmal eben diese Frage, wieso gibt es da diese Hemmschwelle? Und ich glaube, da gibt es viele Theorien dazu, und auch so ein bisschen persönliche Meinungen, dass wir vielleicht manchmal Dinge auch wirklich einfach mal zuerst perfekt durchgedacht haben wollen und dieses einfach mal starten und dann schauen wir, wo es uns hinbringt, was ich halt oft in Singapur oder auch in Korea und so weiter wahrgenommen habe, das vielleicht bei uns ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil wir das zuerst mal akademisch unter Anführungszeichen durchdenken wollen. Und wenn wir uns einfach um uns rumschauen, wie schnell sich die Welt aber bewegt und wie schnell sich vor allem das Thema AI, also KI, sich bewegt und wie viele Möglichkeiten sich tagtäglich da öffnen, dann ist das natürlich schon auch ein bisschen eine Grundsatz- und Kernfrage, können wir uns dieses Behäbige und sehr Bedächtige tatsächlich leisten? Und ich würde sagen, ich glaube, das müssen wir immer wieder überdenken.
Aber das sind dann wahrscheinlich auch die Fragen, die Sie gestellt bekommen, wenn Sie dann bei Microsoft in den USA oder insgesamt mal im Silicon Valley unterwegs sind, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, gerade im Moment wird die Debatte Beziehungen USA, Deutschland, USA, Europa ja nochmal neuer, nochmal intensiver diskutiert durch den neuen US-Präsidenten und allen möglichen, was man da an Streit vom Zaun brechen kann oder auch nicht. Sieht man da Deutschland in einer Position der Stärke oder die EU, auch was Verhandlungen betrifft? Oder ist es, die sind ja so viel mit sich selber beschäftigt und die EU ist sich ja auch nicht einig? Also
ich glaube, man kann wirklich zusammenfassen, so wie ich es wahrnehme, ist, dass das globale Leadership von Microsoft vor allem auch tatsächlich dieses Potenzial von Deutschland sieht. Und da gab es auch einige Gespräche dazu letzte Woche im World Economic Forum, wo unser CEO das auch immer wieder gesagt hat. Und seine große Bewunderung eben für dieses Thema Mittelstand, deutscher Mittelstand. Er kann das auch sehr schön auf Deutsch aussprechen, weil er eben tatsächlich wirklich begeistert darauf schaut, wie viel Innovationskapazität und Möglichkeit in diesem Land steht. Und wir haben natürlich auch die Ankündigung gemacht, die größte Ankündigung in der Historie von Microsoft Deutschland, Und auch im Vergleich zu anderen Ankündigungen dieser Art in anderen Ländern, in Europa oder anderen Kontinenten, wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, mit 3,2 Milliarden in Deutschland neue Rechenzentren zu bauen und das Thema Skills zu entwickeln. Das kommt nicht aus einer Überlegung, dass jetzt Deutschland vielleicht irgendwie doomt oder wie war Ihr Ausdruck vorher, den Bach runtergeht. Also da ist schon Glaube an dieses Land da. Ich glaube, das ist ja genau mein Punkt, dass manchmal der Glaube außerhalb ein bisschen größer ist als innen drinnen.
Das hat man häufiger der Fall. Ja. Ich hatte gestern noch überlegt, ob ich in Bergheim vorbeifahre, aber wie läuft es mit dem, ist da alles noch im Plan? Ich meine, wir hatten jetzt eine große Diskussion um Effizienz von KI-Systemen und dass man die vielleicht doch sparsamer betreiben könnte. Braucht es das Rechenzentrum noch? Oder?
Absolut. Also wir bauen ja mehrere Rechenzentren, das ist die gute Nachricht. Wir werden auch in Frankfurt nochmal die Rechenzentrumskapazität weiter ausbauen. Also das Investment geht tatsächlich einerseits in Nordrhein-Westfalen, in drei Standorte dort, wo wir natürlich auch einerseits über den Kauf Tätigkeiten, die wir da getan haben, die letzten Monate vorangekommen sind, sowie auch Bebauungspläne, aber wie gesagt auch Themen wie Rechenzentrumskapazität in Frankfurt ausbauen, Skills, ein Riesenthema, also das Investment, die Ankündigung dieses Investments und das Investment per se, das ist absolut etwas, was wir ganz stark weiter forcieren. Mhm. Man baut nur kein Rechenzentrum innerhalb weniger Wochen, das stimmt auch, aber die Zielrichtung ist absolut die gleiche und das Trajectory, die gerade, auf der wir uns bewegen, die ist auch weiterhin so wie geplant.
Spannend finde ich ja dieses KI-Weiterbildungsprogramm oder KI, also ein Weiterbildungsprogramm und eine Konzentration ist auf KI-Kompetenzen, wo Sie ja zusammenarbeiten mit verschiedenen Unternehmen, DHL zum Beispiel, Schaeffler oder auch dem Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände, also ganz, ganz verschiedene Player. Wer ist da konkret jetzt die Zielgruppe? Sind das die Mitarbeitenden? Oder ich meine, KI, ehrlicherweise geht es ja jeden an. Also das geht auch meine Eltern an, das geht jeden an. Also wer ist die Zielgruppe jetzt?
Ja, wir versuchen im Endeffekt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Organisationen, die Sie schon gesprochen haben, auf breiter Basis für KI zu begeistern, wobei das meistens gar nicht so schwierig ist, sondern ihnen auch sozusagen die Möglichkeiten in die Hand zu geben, schnell zu experimentieren, schnell auch für sich selber Erfahrungen zu sammeln. Hoffen aber auch, da ist wieder dieser Gedanke in Ökosystemen, dass unsere Mitgliedsunternehmen, unsere Partner in dieser Hinsicht dann auch nochmal über den Tellerrand schauen und in ihren Ökosystemen auch nochmal aktiv werden. Wir haben auch Elemente drin, wo wir sagen, was gibt es dann noch für Überlegungen, wo können wir uns engagieren bei zum Beispiel Partnern, die eher wieder auf der NGO, NPO-Seite, auf der Bildungsseite unterwegs sind. Also wirklich, wir versuchen hier einen Multiplikatoreffekt zu erreichen, weil unser starker Glaube ist, und für mich ist dieses Projekt auch eine sehr persönliche Sache, weil ich da wirklich mit großer Überzeugung auch dran gegangen bin, das überhaupt mal in die Wege zu leiten, dass unsere Aufgabe hier ist, schnell zu sein, schnell breite Fähigkeiten zu schaffen. Weil ich glaube, das ist da, wo jetzt auch irgendwie sich die Spreu vom Weizen trennen kann, wenn wir gerade nochmal über Deutschland sprechen und halt so den internationalen Vergleich. Die Geschwindigkeit, die macht jetzt hier schon einen Unterschied. Ich habe immer dieses Beispiel, das ich ganz gerne bringe, weil das irgendwie so plakativ ist. Das ist wie eine Netflix-Serie. Und wenn man da Season 1 geschaut hat, dann kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, jetzt warte ich mal, bis Season 4 kommt und dann steige ich da wieder ein. Sondern ich muss dabei bleiben bei diesen Änderungen, die sich ja tagtäglich ergeben. Und das wollen wir über diese Allianz tatsächlich auch sicherstellen, dass das breit möglich ist für viele Menschen.
Ist natürlich auch ein smarter Move, muss man auch mal sagen, ne? Weil dann, also Sie können ja erzählen, wie das dann konkret aufgebaut ist. Also ist das dann, dass man klar Grundlagen wahrscheinlich irgendwie lernt und den Umgang, aber ist das dann auch konzentriert auf die Tools, die jetzt Microsoft anbietet oder vielleicht noch OpenAI, weil da ist Microsoft ja auch sehr stark investiert. Oder ist das dann tatsächlich auch was breit angelegtes, dass man sagen kann, es gibt die und die Anbieter, darauf muss man achten, das ist Halluzinieren. Wie sieht es aus?
Ja, es ist von Anfang an Prinzip dieser Allianz gewesen, dass wir eine offene Allianz sind und dass es uns wirklich darum geht, gemeinsam ein Skillset sozusagen zu entwickeln, das einfach hilft, mit generativer KI unterschiedlichster Art und Weise auch tatsächlich in Berührung zu kommen, in einen Dialog eben zu geben, aber auch zu verstehen, was braucht es dafür? Welche Muskeln muss man sich als Individuum aneignen, um auch wirklich A, das Beste daraus zu holen, aber natürlich das auch auf eine verantwortungsvolle Art und Weise zu tun. Jetzt muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, wer sind wir als Microsoft? Wir sind ein Plattformanbieter. Ne? Also wir haben über 1800 Modelle auf unserer Plattform, da kommt schon eine Offenheit einfach mit. Aber auch in dieser Allianz, wie gesagt, Offenheit einfach nochmal Prinzip, weil es nicht darum geht, ein Tool zu lernen, sondern es geht darum, den Umgang mit KI, das wird ja in ganz vielen unterschiedlichen Formen sein und ist es auch jetzt schon, tatsächlich am besten zu lernen.
Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Ich habe in den 90ern habe ich angefangen mal mit Programmieren, damals noch Visual Basic, auch auf Windows natürlich. Das hat aber dann in den folgenden 5-6 Jahren extrem komplex geworden. Ja, die Datenbanksysteme immer neue. Irgendwann habe ich dann, weil ich im Berufsleben stand, damit aufgegeben, weil es einfach, man kommt nicht mehr hinterher. Das waren 5, 6, 7 Jahre. Jetzt reden wir hier über 2 Jahre, wo ich als auch ich, der mich täglich damit mit KI beschäftige, merke, wie das an mir vorbeiläuft. Ich mache wirklich viel. Ich habe 3 Pro-Accounts laufen, die ich ausprobiere und so weiter. Das ist wirklich hardcore. Aber ich merke, wie andere Experten, die sich 24 Stunden damit beschäftigen, immer mit neuen, da gibt's noch was, da noch DeepSeek hier und da. Man schafft es eigentlich nicht mehr. Also irgendwo müssen wir dann mal die Kirche im Dorf lassen und müssen gucken, wie kriegen wir die Menschen, mich und auch die, die noch gar nichts damit zu tun haben, da noch hinterherkommen dann.
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich 2 Perspektiven. Das eine ist natürlich auch darüber nachzudenken, dass sich wahrscheinlich über Zeit, wenn nicht schon jetzt, User-Interfaces zu AI etablieren. Und ich meine, das ist auch etwas, woran wir in Microsoft glauben und jetzt Copilot das Beispiel eines Produktes tatsächlich zu nehmen, auch positionieren und entwickelt haben als eine User-Interface zu AI. Also wo man sozusagen im Hintergrund über Agents dann ganz verschiedene AI-Capabilities aufrufen und nutzen kann. Also ich glaube, das ist das eine Thema, dass sich das entwickeln wird. Und das andere Thema ist natürlich, dass sich immer sehr, sehr viel tun wird und wir diesen Mindset auch haben müssen. Es wird nie zu Ende sein. Also das ist nicht irgendwie so ein Thema, da, ne, das mal plakativ zu sagen, buttert man mal viel Lernzeit rein und dann tick in eine Box, man hat seine Zertifizierung, gut ist es. Sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass wir einfach immer wieder dabei bleiben müssen. Es gibt auch positive Effekte im Sinne von vieles, was früher vielleicht Programmieraufgabe war, werden in Zukunft oder machen jetzt auch schon Agents für einen oder Algorithmen für einen. Das heißt, es nimmt schon auch Komplexität raus. Aber ja, dass sich die Welt schnell bewegt und wir da alle gut zu tun haben werden, auch ich jeden Tag gut zu tun habe, dran zu bleiben, ist auch Fakt.
Oder sagen wir mal so andersrum, wann kommen wir an den Punkt, ich erinnere mich auch an alte Zeiten mit Computerkauf, das war immer ein Riesenakt, Windows-Systeme am Laufen zu halten, auch Apple oder, ja. Aber mittlerweile mache ich doch einen Rechner, den schließe ich an und kann den laufen lassen. Eigentlich funktioniert das mittlerweile, ne? Die Dinger sind hinten auch farbig beschriftet, da kann man die Stecker nicht mehr verwechseln. Es war früher alles ein Riesenproblem. Mittlerweile nutze ich einen Computer als Standardobjekt und das ist für es funktioniert. Wann sind wir da soweit bei KI, dass das wirklich Tools gibt? Da brauche ich nicht mehr einen Prompt. Also das läuft dann, so nutze ich für dies und jenes und das kann jedermann machen.
Also ich glaube, dass wir tatsächlich schon am Anfang einer Ära sind, wo das auch tatsächlich möglich ist. Also wir sprechen ja auch bei Microsoft nicht mehr von Generative AI oder generativer KI, sondern Agentic AI. Also tatsächlich haben wir jetzt schon Agenten, die wir nutzen können, aber auch selbst ganz einfach bauen können, wo es einfach nur noch um die Interaktion geht. Ne? Das ist ja eigentlich das Schöne. Ich kann mit einem System, einer Maschine, einem Computer interagieren. Ich brauche mir nicht mehr überlegen, welche Sprache, welche Wörter, welche Eingabefelder versteht dieses System, sondern ich drücke aus, was ich gerne möchte und kriege nicht nur eine Antwort zurück oder irgendwas generiert, sondern es passiert dann auch etwas. Ne? Da gibt dann sozusagen einen Agent, meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, die dann auch tatsächlich etwas tut, in einem SAP-System irgendwas bucht etc. etc. Das ist die Richtung, in die wir gehen und ich glaube, das ist im Endeffekt auch so die Erleichterung und auch eine user-zentrierte Sichtweise auf AI, von der Sie ja gerade auch gesprochen haben. Ich glaube, da sind wir am Anfang, aber definitiv schon mal angekommen in der Ära.
Ich glaube, das müssen wir noch einmal wirklich richtig erklären, weil das war auch tatsächlich Thema in Davos. Wir hatten ja auch das Weltwirtschaftsforum eben schon angesprochen, wo mir auch gesagt wurde, ja, dieses Jahr ist eigentlich das Jahr der KI-Agenten, darum geht's. Also klar, wir sehen gerade bei Sprachmodellen ist auch noch eine Menge Musik drin, wie man das aufsetzen kann, technisch, Ressourcen, alles schön. Aber nichtsdestotrotz, für mich als Userin, als User ist dann dieses Stichwort KI-Agent jetzt das, was mich im beruflichen Kontext vielleicht erstmal weiterbringt, aber vielleicht dann auch im privaten, keine Ahnung, bucht meinen Friseur oder so. Also was ist da denkbar aus Ihrer Sicht? Sie haben schon ein bisschen angedeutet, aber was ist ein KI-Agent?
Ja, ich würde vielleicht vorneweg stellen, dass sich noch im gesamten AI-Stack, so wie ich das nenne, sehr, sehr viel tut. Also Sprachmodelle, Infrastruktur, also Compute Capacity, Datenqualität. Also das ist alles noch sehr stark in Bewegung und das ist gut so, aber tatsächlich, ich glaube, Agents sind aus einer Benutzersicht und wahrscheinlich auch so, wenn man sich den Wert von KI anschaut und den es generieren kann, sicherlich das wichtigste Thema momentan. Und wie man sich das vorstellen kann, generative KI kann einem einen Vorschlag machen, kann mal etwas generieren, zum Beispiel ein Draft-E-Mail, eine erste Präsentation, eine Antwort auf eine Frage und so weiter. Agents sind dann im Endeffekt die Komponente, die dann auch handelt. Ne? Also zum Beispiel, ich nehme ein Unternehmensbeispiel, man kann seinen Produktkatalog nehmen und sagen, bitte liebe KI, analysier den mal, versteh den mal und lieber Agent, du bist dann jemand, der dann tatsächlich auch ein Kundenproposal, ein Angebot erstellt, ziehst dir aus dem CRM-Kontext zu diesem Kunden und kannst dann auch tatsächlich dieses Proposal, dieses Angebot erstellen und auch rausschicken und dann vielleicht auch sogar nochmal nachfragen. Also es ist tatsächlich das Handeln, das dann involviert ist. Und ne, ich stelle mir das nicht nur irgendwie theoretisch vor, sondern ich habe tatsächlich meine eigenen Agenten auch schon gebaut und so weiter. Also das ist wirklich diese Handlungskomponente, die spannend macht.
Aber das ist wirklich super spannend, finde ich. Habe ich aber 1000 Anschlussfragen, die so in meinem Kopf aufploppen. Ne? So, wer haftet denn? Was ist, wenn das Ding was falsch macht? Wer ist denn dann verantwortlich? Ist es der Agent? Bin ich es? Wer ist es? Muss ich das nochmal überprüfen? Macht er das von alleine? Antwortet dann ein Agent? Haben wir dann wirklich den Punkt, okay, wir haben Fachkräftemangel, ist die eine Argumentationslinie. Wir haben gar nicht die Leute, die es machen könnten. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht Leute, die es machen könnten und die brauchen wir nicht mehr, müssen wir umschulen oder brauchen wir nicht mehr, um es mal so zu formulieren, habe ich halt direkt so was passiert denn da alles gerade?
Ja, es entsteht ja eine ganz eigene Welt von Agenten, die sozusagen vorgebaut sind und dann natürlich, das ist eine Art, die Haftungsfrage zu beantworten, weil die natürlich dann von einem Provider kommen.
Weil es ist wieder sehr deutsche Ansicht, aber kam mir gerade
drauf. Ja, das ist ein fairer Punkt, ne? Aber natürlich gibt es dann wieder neue Skills, die man bauen muss. Also wie gesagt, ich habe jetzt gelernt die letzten Wochen, wie baue ich für mich gute Agenten. Ne? Also die hafte ich dann natürlich auch, weil ich habe die ja gebaut. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Antwort auf die Anschlussfrage. Ne? Wie sieht das denn dann für die Zukunft der Arbeit aus, dass wir dann eben auch andere Skillsets, ich nenne das gerne Muskel, weil das eben auch ständiges Training braucht, dass man sich dann halt auch überlegt, na, wie baue ich einen Agenten, wie läuft das Testing? Und das ist ja auch Teil von unserem Angebot, zu sagen, man baut sich einen Agenten, man testet den mal und Qualitätsassurance und Enterprise Security und so weiter, sich da sozusagen damit zu beschäftigen, was braucht es, damit ich das sicher auch tatsächlich für alle, wir nennen das gerne demokratisch, zur Verfügung stellen kann. Nicht? Das ist unser Prinzip und unsere Sichtweise darauf.
Für die meisten Sachen der Menschheit brauchen wir mal Schippe und Spaten beim Goldschürfen und bei KI ist nicht anders. Wir haben ja erlebt bei DeepSeek, wie Nvidia eingebrochen ist. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie Microsoft die Aktie da
lohnt sich der Blick heute.
Ja, aber gerade Hardware ist ein großes Thema bei KI. Wie wird da der Wettkampf auch weitergehen? Wie positioniert sich Microsoft heute? Weil ich denke, bei KI-Anwendungen kann ich mir gut vorstellen, dass auch Unternehmen unter Umständen sich dann doch mal spezielle Rechner hinstellen, um eine eigene KI laufen zu lassen oder so in dem Fall. Ist das eine Idee oder?
Ja, ich würde vielleicht nochmal darauf zurückkommen, wer sind wir als Microsoft in diesem AI-Kontext? Ne? Wir bieten eine Plattform an, also im Sinne von Cloud, Azure Cloud, im ganz spezifischen. Und darauf laufen ganz unterschiedliche Modelle, über 1800 Modelle. Wir haben eine OpenAI-Partnerschaft, also die Modelle von OpenAI laufen tatsächlich exklusiv auf unserer Plattform. Aber wir haben ganz viele andere Modelle da auch noch drauf. Ne? Das von Meta, von Hugging Face und so weiter und so fort. Viele Small-Language-Modelle, die wir auch mit Kunden industriespezifisch aufbauen und so weiter. Das heißt, wir sind per se kein Unternehmen, das Modelle entwickelt. Wir haben Modellfamilien, aber das sind sehr spezifische Use Cases. Unser Fokus ist eine Plattform und wir sind auch kein Chiphersteller. Ne? Und wenn man so ein bisschen schaut, wie die Reaktion am Markt war, kann man den Unterschied auch ganz klar sehen. Und ich denke, DeepSeek ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie viel sich hier in diesem ganzen AI-Umfeld noch tun wird und tun kann. Wir haben ja viel auch über Scaling Laws gesprochen die letzten Monate, also wie schnell sich sozusagen hier auch die Performance von Algorithmen weiterentwickeln. Und ich denke per se, aus meiner Sicht ist das auch eine gute Sache, A, generell zu sehen, dass wir in Zukunft eine Technologie haben, die vielleicht nochmal günstiger und damit auch sich schneller verbreitet und schneller Mehrwert bringt. Und B, würde ich auch sagen, dass es nochmal ein Zeichen ist für die ganze Welt, dieses AI-Thema. Wir sprechen ja da von General Purpose Technology, wo der Wert ja eigentlich daraus kommt, wie verteilt sich diese Technologie über alle Branchen, über die ganze Welt. Die Value-Generierung davon, die Wertgenerierung, die hat gerade erst gestartet. Und der Zug, über den viele sprechen, dass der schon längst abgefahren ist, der ist nicht abgefahren. Und ich denke, dass das auch ein guter Anstoß auch für Europa ist, nachzudenken und zu sagen, okay, wie will ich denn in dieser Value-Generierung, wie will ich in dieser Wertschöpfung auch noch meinen Teil hier mitnehmen? Und das, denke ich, ist DeepSeek eine gute, wie soll ich mal sagen, ein guter Anstoß.
Ja, Sie können Gedanken lesen. In die Richtung wollte ich jetzt auch gerade gehen. Andreas offensichtlich auch.
Naja, die DeepSeek ist ja ein gutes Beispiel, wenn nur die Hälfte stimmt. Also die 5 Millionen glaube ich nicht ganz, aber
Müssen wir vielleicht mal kurz erzählen.
Oder 300 Milliarden, DeepSeek, ein chinesisches, was auch immer, Studentenunternehmen, was mit angeblich Hedgefonds dahinter mit 5-6 Millionen ein Sprachmodell gebaut hat, was ähnlich gut ist wie Gemini oder andere. Angeblich. So, lass es 50 oder 500 Millionen, das ist immer noch weniger als 5 Milliarden, was manche angeblich ausgegeben haben. Also da auch die Frage, Europa, das hätte Europa auch hinbekommen können, so ein Ding.
Ja, fallen wir da nicht wieder in diese europäischen Mechanismen, über die wir gerade gesprochen hätten und was wäre, wenn in der Vergangenheit gewesen. Ich glaube, es ist jetzt einfach ein guter Anlass, weiterhin nach vorne zu schauen und sich einfach nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich vergleiche das gerne mit Elektrizität, auch so ein General Purpose Technology. Wenn wir von AI sprechen, dann ist das nicht ein Rauchmelder, der genau eine spezifische Funktion hat, eben Rauch zu melden, sondern das ist General-Purpose-Technologie, so wie Elektrizität irgendwann mal eine zweite industrielle Revolution ausgelöst hat, sind wir da jetzt wieder mit dem Thema KI. Der Wert kommt selten von dort, wo es erfunden wurde, sondern der Wert kommt dadurch, dass es über die ganze Welt in ganz unterschiedlichsten Branchen in der Pyramide von großen zu kleinen Unternehmen Anwendung findet. Und ich glaube, das muss man sich einfach hier auch in Europa, das müssen wir uns vergegenwärtigen und so sagen, okay, wie generieren wir diesen Wert am besten, indem wir es möglichst weit verbreiten. Die Ökonomen sagen ja immer Diffusion of General Purpose Technology. In der Technologiebranche würden wir sagen Adoption, also Nutzung von dieser Technologie, da kommt der Wert her. Und nach vorne zu schauen, denke ich, ist jetzt das Richtige, als jetzt im Nachhinein zu sagen, oh, hätten wir vielleicht auch machen können. Hilft nichts.
Nee, aber was kann denn ein Wert aus Ihrer Sicht sein? Wir haben einmal Aleph Alpha, die ihr Geschäftsmodell ja ein bisschen angepasst haben. Also ganz am Anfang, als wir Aleph Alpha kennengelernt haben, hat man ja noch gedacht, oh, die große Hoffnung hier, Large Language Model, ist es jetzt nicht mehr so richtig. Die haben es ein bisschen, sage ich mal, umgebaut, machen auch eher Plattform-Software etc. und haben jetzt auch nochmal einen neuen Ansatz vorgestellt, auch im Rahmen des Weltwirtschaftsforums, was vor allem, sage ich mal, das Sprachmodell besser macht, auch wenn es um deutsche Sprache zum Beispiel geht oder alles, was nicht Englisch ist, sagen wir mal so, weil das meiste wird ja erstmal auf Englisch trainiert und es leistungsfähiger machen soll und auch nochmal hier und da günstiger. Also so sind es diese Nischenanwendungen oder wie der KI-Bundesverband, der Jörg Biener zum Beispiel auch uns in Davos gesagt hat, nee, wir müssen jetzt hier das große Sprachmodell auch aus Europa, Deutschland vielleicht nochmal haben. Ich sage jetzt mal Deutschland oder Europa. Ist es das oder ist es dann wirklich das Nischige in die Anwendung gehen und mit bestehenden Dingen Geschäftsmodelle bauen, Anpassungen zu machen, weiterentwickeln?
Also ich würde Anwendung überhaupt nicht in eine Nische schieben. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich ja genau vom anderen Punkt komme und sage, Anwendung ist da, wo es in die Breite geht und da, wo auch Value in der Breite generiert wird. Und dann, da gibt es ganz, ganz viel Möglichkeiten, über die wir da nachdenken müssen. Und wir sehen super Beispiele von europäischen, ich würde es auch sogar sagen, deutschen Unternehmen und Organisationen, die das gut tun, die einfach überlegen, wie verändert es die Art, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, wie verändert es die Kundenerfahrung, wie verändert es meine Innovation, wie ich Forschung und Entwicklung betreibe, neue Produkte, neue Innovationen an den Markt bringe, wie verändere ich Prozesse dadurch? Also es verändert ja alles in unserem wirtschaftlichen Kontext. Wir können uns jetzt über die Infrastruktur, über die Modelle unterhalten und das ist auch fair game. Aber ich glaube, die Breite liegt tatsächlich in der Anwendung oder auch zu überlegen, wo bringe ich es für andere in die Anwendung? Es gibt Startups wie Paloa in Berlin, die genau das erkannt haben und jetzt im Endeffekt auf unserer Plattform die Innovation vorangetrieben haben und für sich selber eine Plattform für die Kreierung von Agenten für Customer Service gebaut haben. Ein tolles Produkt, ein tolles Service, Innovation. Und das kann auch skalieren. Nehmen wir ein ganz großes Beispiel, Siemens, die den Industrial Copilot, und das sind ja mittlerweile mehrere Funktionalitäten, rausgebracht hat und jetzt mit über 100 Unternehmen zusammenarbeiten, um das A zu nutzen, aber nochmal weiter auszubauen. Also da gibt es so viel Wachstumsmöglichkeit und ich glaube, dieses Denken, wo ist die Nische, die wir besetzen müssen, ist fast ein bisschen so von hinten gedacht.
Vielleicht dann falsch formuliert, aber ich sage mal so, jetzt noch ein eigenes deutsches, europäisches Sprachmodell braucht es aus Ihrer Sicht dann nicht noch on top zu Aleph Alpha Mistral oder was auch immer.
Meine Überzeugung ist, dass das, was uns in Deutschland wirklich schnell machen würde, ist, wenn wir schnell in die Anwendung kommen.
Okay.
Ja, das heißt, das ist kein Oder. Das kann gerne auch in uns sein, dass wir das eine und das andere tun. Aber wenn wir nicht anwenden, dann haben wir echt ein Problem. Dann
könnte man ja auch gleich fragen, Sie haben ja bestimmt auch viele Kunden im Mittelstand. Also wie ist denn die Nachfragesituation gerade aktuell dazu? Welche Services werden denn nachgefragt? Auch schon direkt KI-Anwendung oder will man erstmal gucken und holt sich einen Co-Piloten und macht ein paar Excel-Tabellen oder geht das schon richtig?
Also man sieht natürlich auch hier den ganzen Korridor von manchen, die ganz nach vorne sozusagen sprinten und sehr schnell auch sind und anderen, die da vielleicht ein bisschen abwartender sind. Aber wir sehen schon sehr, sehr viel echten Einsatz von von KI in unterschiedlichsten Formen. Also ich denke, ein Thema, das ich wirklich sehr verbreitet sehe in Deutschland, das ist eine Anwendung von KI-Fähigkeiten, jetzt in unserem Fall GitHub Copilot, in der Softwareentwicklung. Mhm. Und wir haben vorher ganz kurz so ein bisschen über die demografische Entwicklung auf unserem Arbeitsmarkt gesprochen. Ein Thema, das Fakt bleiben wird, ist, wir haben zu wenige Entwickler in Deutschland. Mhm. Ich wüsste auch nicht, wie sich das in wenigen Jahren verändern sollte und könnte. Und daher ist es für mich nicht verwunderlich, dass viele Unternehmen, Mercedes ist ein Beispiel dafür, wirklich ganz aktiv auf GitHub Copilot, also AI für die Generierung von Code, Dokumentation von Code, Verbesserung, Qualitätsverbesserung von Code setzen. Also das ist mal so ein Thema. Es geht hin bis zu Unternehmen Otto Bock, das finde ich persönlich sehr, sehr berührend, die mit KI und in dem Fall auch wieder mit uns zusammenarbeiten, um dieses Anpassen von Prothesen an Beinen. Und wenn man sich Kinder vorstellt, ne, die wachsen, die werden größer, der Muskel verändert sich, ne, das mit KI sozusagen optimieren. Also es gibt endlos viele Beispiele, viele, die mich persönlich auch echt wirklich begeistern, von Unternehmen, die, ich würde mal auch sagen, über das erste Pilotieren schon weit hinaus sind. Ne. Das heißt nicht, dass Piloten nicht gut sind, sondern das ist einfach so auch ein Lebenszyklus zu sagen, ich habe eine ganze, ich nenne das gerne Factory, an Piloten, die aber echte Use Cases auch rausbringen, die immer, die dann auch breiter Adaption finden und wachsen und dann kommen wieder neue Piloten und neue Ideen. Das muss so ein generelles, standardisiertes, kulturelles Thema auch sein und das sehe ich tatsächlich schon bei einigen echt gut am Start.
Ich habe gerade auch an die kleinen Unternehmen gedacht. Ich musste gerade an eine Freundin denken. Vielleicht hört sie zu, die hört häufiger mal den Podcast, die jetzt sich selbstständig gemacht hat, in der Schweiz allerdings, und die wirklich für den Handwerker, für den Friseur, mit denen auch KI machen möchte und denen am Ende vielleicht auch so mithelfen möchte, sich selber einen KI-Agenten womöglich zu machen, ne? Oder zumindest erstmal die ersten Ansätze zu machen. Das ist dann ja in der Theorie auch denkbar, wenn ich einen Friseurladen habe und sage, dann macht er mein ganzes Management am Ende für mich, ne?
Absolut. Mein Friseur hat einen Agent.
Ja, ehrlich. Gesagt,
danke dafür.
Nicht schlecht.
Der hört wahrscheinlich nicht zu, aber ich war ganz begeistert. Das war nicht, also null mit meinem zu tun, sondern ganz von selbst. Also absolut, ganz viele Themen im Kundenservice. Und da haben wir ja gerade auch von ein paar Beispielen gesprochen, die natürlich auch stark davon leben, dass die Kundeninteraktion wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ist ein perfekter Anwendungsbereich für KI generell, aber natürlich vor allem dann auch Agenten.
Und wie kompliziert ist das dann aus Ihrer Sicht? Muss ich dann erst bei Microsoft oder irgendwem anders anklopfen? Oder ist das was, was ich mir auch einigermaßen selber beibringen kann? Also brauche ich immer die Hilfe von außen oder sei es wie bei meiner Freundin, jemand, der mal, sag ich mal, als Kleinunternehmerin reinkommt? Oder wie einfach ist es?
Also das ist natürlich immer ein bisschen biased, wenn man darüber spricht. Wahrscheinlich, ich würde sagen, das ist etwas, was man auch ganz gut lernen kann. Man muss halt anfangen. Ne? Ja. Also wenn man das auch wieder versucht, aus der Distanz theoretisch sich durchzudenken, wie das denn sein könnte, wenn man sich einen Agent baut, dann ist das vielleicht tatsächlich kompliziert. Aber es ist sehr, sehr intuitiv, das mittlerweile zu machen. Das ist ja das Schöne. Ne? Haben wir ja vorher gerade drüber gesprochen, dass generative KI und Agenten uns ja eigentlich erlauben, Technologie zu nutzen, auf Englisch sagt man das so schön, die Accessibility von Technologie zu verbessern. Wenn ich einen Agenten baue, baue ich denn im Dialog mit einem Agenten. Und dazu sagen, ich hätte gern diesen und diesen Agenten und dann beschreibe ich den mal ein bisschen, dann kriege ich auch die richtigen Nachfragen, ne, zu sagen, wie soll denn mein Agent zum Beispiel, wie soll ich denn mit dir sprechen? Willst du das eher informell? Willst du das formell? Und hast du nochmal für mich ein paar Hinweise, welche Daten soll ich denn verwenden? Und wenn der Kunde jetzt so und so drauf antworten würde, ich werde da auch durch dieses Agentenbau-Thema gut durchgeführt. Und das genau darum geht's ja, ne?
Vielleicht zum Ende hin. Mhm. Wann kriege ich den so ein Agenten ist das eine, ich hätte gerne einen Assistenten.
Ist das nicht das Gleiche?
Nee. Also Assistent
Andreas hätte gerne was vor seiner Brille aufploppt.
Nein, es geht nicht um die Anbindung, sondern eher um das wirklich Intelligente. Also wie drückt man es aus, wenn Sie die Filme kennen von Marvel? Da gibt's dann Iron Man hat ja so einen schönen intelligenten Assistent. Der muss ja nicht gleich hier sich auskennen in Physik und in Sonnensystemen, sondern einfache Sachen. An irgendwelche Sachen denken. Heute ist Geburtstag. Jetzt hast du es vergessen heute Vormittag und da erinnert mich dann ab Nachmittag automatisch dran. Was müsste ich heute machen? Heute müsste ich 15 Millionen Erinnerungen mir einprogrammieren in meinem System, damit er mich den ganzen Tag über daran erinnert, dass ich doch bitte mal, so ein Assistent würde das machen. Ey, du hast gerade 5 Minuten Zeit. Ich habe dir hier schon mal was formuliert oder eine WhatsApp, weil du jetzt wenig Zeit, schick die doch einfach ab. Guck mal drüber. Dass dieses selbstständige, intelligente Managen von Informationen aller möglichen Art, das können beruflich sein, aber auch private Termine. Und das, da warte ich immer noch drauf, dass das irgendwann kommt, zu meinen Lebzeiten noch. weil Ja, ich habe so das Gefühl, es wird sich wieder verzettelt in tausend Systeme, tausend Agentensysteme, aber diese wirklich gute Anwendung, da warte ich noch drauf.
Da bin ich wahrscheinlich nicht ganz so dabei, dass das so ein großer Unterschied ist zwischen den Agents, die ich habe und mir vorschweben, und dem Assistenten, den sie sich da wünschen. Ich glaube, es kommt dann natürlich immer darauf an, dass man eine klare Jobdescription hat. Ne? Ja. Assistentin braucht Jobdescription, Agent auch. Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, tolle Idee, weil ich bin immer die in der Großfamilie, die alle erinnern muss an die Geburtstage, finde ich gut, werde ich bauen. Also da gibt es überhaupt technisch keinen Grund, warum man das nicht könnte als Teil der Jobdescription.
Ja, ich denke halt auch, ich habe die große Hoffnung, weil die, sagen wir mal, die Apples und Amazons dieser Welt sind noch nicht so richtig rausgekommen mit neuen Systemen. Die Alexa zum Beispiel agiert immer noch auf einem Niveau, wo ich denke, na dann, da kann ich auch Briefe schreiben, das ist wirklich noch schlimm, mit Haussteuerung und so weiter betrifft. Da fehlt noch einiges, da hoffe ich drauf, dass, wenn die sich mal trauen, dass dann wirklich da was kommt in der Richtung auch, ne?
Ja, ich kann über das sprechen, was wir mit Microsoft machen. Ja. Sie sehen die Begeisterung. Ich hoffe, man hört sie auch. Und ich glaube, ne, wie gesagt, weniger theoretisch drüber nachdenken, sondern ausprobieren ist für mich halt so der Schlüssel dazu, dass man dann auch ein Stück weiterkommt.
Irgendwann hast du dein Traumtool.
Ja, dann bin ich Rentner. Wahrscheinlich.
Agnes Heftberger, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Danke.